Willkommen zum Panel zum Tod des Musikfernsehens hier auf der Pop-Up Leipzig. Das erste Panel für den heutigen Tag. Mein Name ist Stefan Müller, ich bin Journalist beim WDR und habe auch eine Zeit lang geschrieben für die Taz und die Frankfurter Rundschau, aber außerdem noch für das Internetradio Byte FM. Bevor ich hier unsere Diskussionsteilnehmer vorstelle, erstmal eine direkte Frage ins Publikum. Also, ich würde euch bitten, dann mal direkt euch zu melden mit Handzeichen. Und zwar, wer hat die letzten 5 Tage von euch einmal mindestens MTV oder Viva geschaut? Okay. Immerhin eine Meldung. Und jetzt die Gegenfrage, wer hat YouTube benutzt? Okay. Also, ist schon relativ eindeutig. Liefert einen ersten Eindruck, würde ich schon mal sagen. Jetzt zu den Gästen hier oben. Masuda Kassem aus Berlin, Produzentin von Videoclips bei der Berliner Firma Mutter und Vater Produktion. Übrigens nicht in erster Linie Regisseurin, wie es bei uns im Programm steht. Hat aber für so unterschiedliche Acts gearbeitet wie Fettes Brot, aber auch Tokyo Hotel. Kommen wir gleich zu.
Alles.
Alle. Christoph Jacke ist seit einem knappen halben Jahr Professor an der Uni Paderborn. Mit Schwerpunkt Popularmusik und Medien. Tobias Drosse sitzt neben ihm, vertritt die neue Online-Plattform PutPat, was das ist, werden wir gleich feststellen. Uwe Fiehmann, das Pendant sozusagen dazu, vielleicht auch mehr, vielleicht auch was ganz anderes, Hopnox, was das jeweils ist, PutPat und Hopnox, das werden wir noch klären. Von euch würde ich jetzt nochmal bitten, eine kleine Vorstellungsrunde mit folgender Idee, die ich hatte, weil wir ja hier über ein visuelles Medium reden, nämlich Videoclips, Musikvideos. Ich hätte von euch gerne jeweils einen Lieblingsclip, der euch noch irgendwie auf der Seele brennt, den ihr in Erinnerung habt, an den ihr euch spontan erinnert, vielleicht was von früher aus den 80ern, aus den 90ern oder was Aktuelles. Fangen wir bei dir an, Masuda.
Oh mein Gott. Also, weil ich gerade die alten DVDs durchgeguckt habe, ich habe gerade Björk im Kopf mit Everything is full of love oder All of, jetzt muss ich mal nachgucken. Yeah. All is full of love, das ist was bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Ich glaube, die Cunningham-DVD habe ich auch mitgebracht, können wir vielleicht nachher nochmal uns ansehen. Uwe, was wäre es bei dir?
Dasselbe Video, eindeutig.
Ja.
Tobias? Müssen wir eventuell auf der Unterseite einschalten? Jo.
Wenn wir noch nicht hören, sonst müssen wir dein Mikro nehmen. Jetzt.
Da ist es.
Uncle featuring Tom York, Rabbit in Your Headlight, ist ein bisschen älter.
Regie?
Ihr seid mich überfragt, da müssen wir den Professor fragen.
Ich bin ja kein Professor für Musikvideos. Chemical Brothers, Star Guitar, Regie Gondry. Einfach, das ist der langweiligste und tollste Clip, der je gemacht wurde, diese Zugfahrt, weil ich sehr viel Zug fahre. Jedes Mal, auch gestern in diesem unerträglichen Zug nach Leipzig, hatte ich den Song auf einmal im Kopf. Also promotionmäßig genial.
Dann nenne ich noch einen, und zwar einen ganz alten Rocket, Herbie Hancock. Ich weiß gar nicht, wer da die Regie gemacht hat. Ist vielleicht irgendwie auch in gewisser Weise Mutter aller modernen Clips, dieses Video, oder?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf.
Okay. Vor ziemlich genau 10 Jahren ist bei Suhrkamp dieser Reader hier erschienen. Viva MTV? Fragezeichen, Popmusik im Fernsehen. Das war 99. Wir haben vorhin gerade im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, ihr kennt ihn alle auch noch, diesen Reader, insbesondere Christoph. Tobias Drosse hat bei Viva und bei Viva Plus gearbeitet. Wann hast du denn zuletzt MTV oder Viva geschaut?
Ich habe sogar noch bei MTV gearbeitet auch. Um ehrlich zu sein, beim Durchsetzen letzte Nacht in der Tat.
Ja. Was lief da?
Da liefen Musikvideos erstaunlicherweise.
Okay.
Der höchste Prozentanteil an Musikvideos läuft immer noch nachts, also schon noch die ganze Nacht. Dafür sind es dann noch 10 Stunden am Tag, aber natürlich in der unattraktiveren Sendezeit. Ich kann ja gar nicht sagen, was für ein Musikvideo lief. Lady Gaga lief beim Durchseppen. Habe ich auch weitergeseppt. Aber erinnere ich mich immer noch dran, ist ja wichtig. Ne? Hat funktioniert.
Aber ein cooler Clip.
Schon. Mittlerweile hat sie ja den dritten Clip da veröffentlicht. Und
trotzdem
passt ins Gesamtkonzept, muss ich sagen, bei dem Produkt.
Trotzdem, darum geht es ja hier auch bei der Diskussion, was ist denn schiefgelaufen mit dem Musikfernsehen in den vergangenen 20 Jahren?
Eigentlich mit dem Musikfernsehen an sich nicht so viel. Was schiefgelaufen ist, sind die Rahmenbedingungen speziell in Deutschland, generell die mit Fernsehen zu tun haben und die mit Musik zu tun haben. Denn Musikfernsehen befindet sich eben im Spannungsfeld zweier großer Märkte, die radikal im Umbruch sind, Musik und Fernsehen. Und speziell Musikfernsehen in Deutschland ist das Problem, dass wir früher eben natürlich noch nicht so eine große Anzahl von Fernsehsendern hatten und dann gab es plötzlich zwei Musikfernsehsender. Das war brandneu damals. In Deutschland gab es das zwar schon in den 80ern auch, aber in den 90ern dann eben das deutsche MTV, Viva. Und seitdem hat sich geändert, dass die Art und Weise, wie Fernsehsender zu uns nach Hause kommen, sich dramatisch geändert haben. Der Markt ist viel härter geworden. MTV und Viva fangen heute an, neben dem Musikvideo Dinge zu senden, die schon die Jugend auch unterhalten, die was mit Musik zu tun haben. Also wenn ein großer Künstler in der Rehab-Klinik landet, könnte man auch behaupten, das hätte was mit Musik und Fernsehen und Musikfernsehen zu tun. Und haben damit plötzlich mehr Erfolg als mit den Musikvideos. Und weil ein riesengroßer Konzern dahinter steht, finden die das natürlich toll. Und weiten das auf ihre Hauptsendeschienen. Das ist ein wirtschaftlich ganz normaler Prozess, aber es hat leider kein Äquivalent gegeben, weil nicht genug Platz im Kabel ist, um in einer großen Reichweite Musikfernsehen heute zu machen. Das ist das Problem.
Wenn man sich mit der sogenannten Rezeptionssituation der Nutzer beschäftigt, dann stößt man schnell auf den Gegensatz zwischen Lean Back, also das ist die Situation, in der ihr euch da gerade befindet, ihr schaut uns zu. Und die andere Variante ist Lean Forward. Hier ist ein Bildschirm. Das heißt so, weil man sich am PC vorlehnen muss, weil die YouTube-Videos so klitzeklein sind oder so. Tobias, was steckt dahinter? Lean Back, Lean Forward.
Genau, vielleicht müssen wir doch eine Planänderung machen, weil eigentlich zu den Themen, die du mich fragst, habe ich immer so ein Bildchen dabei.
Okay.
Vielleicht sollte ich das einfach mal vorziehen, dann bleibt es hier oben mehr hängen. Oder?
Der Witz ist nämlich, wenn wir über Putt-Putt reden, ist mir letzte Woche auch aufgefallen, ich habe versucht, diese Plattform putpat.tv aufzurufen und bin dann erstmal auf einer Startseite gelandet, wo im Prinzip noch kein Content dahinter ist, sondern nur ein Beta-Test, wobei du mir vorhin erzählt hast, es ist seit 1. Mai bereits online. Aber kannst du uns was zeigen, wie es aussehen wird?
Nicht wirklich, fast viel besser. Ihr könnt euch das angucken. Aber wenn du erlaubst, würde ich jetzt einfach mal ein paar Slides hier an die... ich habe euch Putt und Putt mitgebracht. Das sind die beiden Herren hier. Also, wir reden über MTV. MTV. Da habe ich mal gearbeitet. Mittlerweile, wie gesagt, bin ich Chefpraktikant hier. Putt-Putt. Merkt euch das bitte, das ist wichtig. Wir haben folgende Mission: das M wieder zurück zum TV zu bringen. Und dann müssen wir darüber reden, worum geht es eigentlich bei M und TV. Es geht um Musikfernsehen. Und jetzt die große Frage, vielleicht mal bitte um Handzeichen, wer von euch unter 25 Jahre ist hier im Raum? Ich behaupte mal die Hälfte. Für euch ist das wichtig, Musikfernsehen, falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, was ist eigentlich Musikfernsehen, weil ihr könnt das gar nicht wissen. So sieht das aus. Wir haben eigentlich auch Ton dabei, Entschuldigung. Der ist ganz leise. So auch und so und so. Das Musikfernsehen, toll, oder? Kennt ihr gar nicht sowas, weiß ich. Und das Problem ist, wir haben es gerade erwähnt, dass sich eben Musikfernsehen zusammensetzt aus Musik und Fernsehen. Und das sind leider die beiden Märkte, die es so dermaßen knüppelhart erwischt hat in den letzten Jahren. Da muss ich, glaube ich, nicht weit ausholen, das wisst ihr selber. Und die große Problematik dabei ist, dass eben noch keiner ein Rezept herausgefunden hat. Das hängt mit der Distribution von Fernsehen in Deutschland zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es für Musikfernsehen, wir haben uns vorher darüber unterhalten, überhaupt kein Pendant in der heutigen Zeit gibt. Kommunikation hat sich zwar verändert, das Internet ist hinzugekommen, aber dieses Musikfernsehen funktioniert dann da nicht mehr so, wie es früher mal funktioniert hat. Und was viele auch vergessen ist, dass es immer noch Fernsehgeräte da draußen gibt und das Musikfernsehen was mit Fernsehgeräten zu tun hat. Fernsehgeräte, das kennt ihr auch, wenn ihr noch unter 25 seid. Das wird oft gesagt, dass das Fernsehen tot sei. Den dürft ihr nicht glauben, das stimmt überhaupt nicht. Wird so viel Fernsehen konsumiert wie seit Jahren nicht mehr. Neu ist aber wirklich, dass neben dem Fernsehen, wo Musikfernsehen hingehört, auch noch andere Medien hinzukommen. Eben mein PC, mein Laptop. Wir hatten vorhin über Lean Back, Lean Forward gesprochen. Ich werfe noch eine dritte Distributionsform im Ring, Mobile. Da brauchen wir jetzt nicht philosophieren. Fakt soll sein, und das ist auch unser Anspruch mit PutPat, wir wollen auf das Fernsehgerät und wir wollen auf die PCs. Wir sind keine fucking Webseite, wir sind Musikfernsehen. Das ist ein wichtiger neuer Unterschied. Und dabei muss man wissen, dass der eigentliche Unterschied zwischen Fernsehen und Web nicht so sehr ein technischer ist. Das interessiert keinen, was dahinter für eine Technologie werkelt. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied, wie ich Fernsehen und wie ich das Web konsumiere. Und da zu deinen Punkten eben, Fernsehen ist eher das Lean-Back-Medium. Ich komme nach Hause aus der Uni oder von der Arbeit, schalte mein Gehirn ab, lehne mich zurück und lass mich berieseln. Das ist Fernsehen, Lean-Back, passives Unterhalten werden. Und Web ist eben etwas Neues, da bin ich viel aktiver, da sitze ich aufrecht, deswegen Lean Forward, da habe ich eine Tastatur und eine Maus, da nehme ich ganz anderes Teil an dem Medium, da kommuniziere ich und Mobile ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir haben mit PutPat jetzt den Anspruch, sowohl für die eine Nutzungssituation passives Lean Back unterhalten werden, ohne dass ich eine Tastatur habe, aber auch für die andere Nutzungssituation, also nach vorne gelehnt zu sein, eine Antwort zu finden. Das war der Punkt, über den wir gerade jetzt gesprochen haben. Der große Vorteil, um das nochmal abzuschließen, im Web ist eben, dass es nicht wie im Fernsehen nur einen Kanal gibt, auf dem was laufen kann. Und deswegen muss man relativ mainstreamig vielleicht sein, so wie MTV und Viva das eben war. Sondern man kann in die Breite gehen. Man kann halt einfach mal ein Bouquet von 6 Channels aufsetzen. Oder wenn man es richtig ernst meint, dann macht man einfach ein Bouquet von 100 Fernsehsendern. Das ist doch mal toll. Und dabei stellt man aber fest, es geht in den neuen Distributionsmedien, nur weil es die Möglichkeit gibt, gar nicht so sehr darum, zu jedem Genre einen Kanal zu finden, sondern es geht, wir sehen es darum, für jeden einzelnen Konsumenten sein eigenes, individualisiertes Musikfernsehen zu machen.
Ich ahne schon, das geht in Richtung Last.fm, die Idee.
Exactly. Das ist eine ganz wichtige Idee, die eben durch die technische Möglichkeit des Internets plötzlich zum Fernsehen hinzugekommen ist. Ich kann jedem sein eigenes individuelles Programm zeigen.
Kommen wir zu den Details noch mal ein bisschen später, würde ich sagen. Ich würde gerne an der Stelle umswitchen zu Uwe Fiehmann, Hopnox. Worin unterscheidet sich Hopnox von PutPat? Was habt ihr alles geplant? Weil die Geschichte ist ja schon online und das habe ich mir angesehen. Es sieht sehr interaktiv aus. Man kann zum Beispiel auch Tracks erstellen. Man kann Tracks produzieren auf so einer Unterplattform von Hopnox. Und es gibt Cube TV, ganz neu. Ein Cube, der eigentlich hier auch stehen sollte und demnächst auch steht heute Nachmittag.
Ja, also so ist grundsätzlich einfach ganz anders. Also es hat jetzt mit PutPat nichts zu tun, ist auch, glaube ich, in keinerlei Konkurrenzsituation, nur weil man halt in dem einen Reiter, den es auf der Webseite gibt, der WebTV heißt, auch Musikvideos zeigt. Hopnox, das ist echt ein bisschen schwierig und das ist fast nicht zu erklären und hat auch nicht so richtig funktioniert. War eine Riesenidee, eine Anlaufstation für Kreative aus allen Bereichen, so Audio und Video und so weiter und so fort zu sein, ein Sammelbecken, die Leute zu vernetzen, ihnen Distributionsmöglichkeiten zu zeigen und das aber gestützt von so ein paar Tools, das ist das, was du gesehen hast, da kann man online und das ist ziemlich unfassbar und extrem geil, halt alleine auf Flash basiert mit 303, 808 Nachbauten und so weiter und so fort, später Sampler, Sequencer-Geschichten, halt irgendwie online Musik machen, irgendwann auch kollaborativ. Das ist alles ganz schön. Nebenbei wurde dann halt irgendwie auch noch eine riesen Web-TV aufgebaut und das sozusagen habe ich dann mal betreut. Und das ist ja alles nicht so einfach, wenn man halt versucht, so Fernsehen im Internet nachzustellen, weil es ist halt einfach schweineteuer immer noch alles. Es ist gar nicht so, dass es ganz unfassbar viele andere Möglichkeiten gibt, Sachen herzustellen. Also es gibt so ein paar. Es gibt auch, wir haben so ein paar, eine Interviewform erfunden sozusagen, die sehr kostengünstig ist.
Das Internet interviewt dich selbst oder sowas? Hätten wir hier auch jemanden hinstellen können, der dann euch interviewt?
Genau, also das ist so, da wird man vom Computer, also da wird der Künstler vom Computer interviewt. Das ist ein bisschen komisch, aber es funktioniert und es ist halt relativ günstig. Das ist jetzt aber eigentlich auch überhaupt nicht das Thema. Da laufen halt irgendwie auch Musikvideos, haben wir halt gedacht. Wir lassen dann halt irgendwie auch Musikvideos laufen, weil das ist dann halt so Content und das möchten die Leute sehen und das ist dann halt irgendwie eher in der Oldschool-Variante, also nicht Lean Back, sondern also Oldschool-Internet-Variante das ist gar nicht so leicht. Also es ist gar nicht so leicht, weil da halt so praktische Probleme auf einen zukommen, den ganzen Quatsch erstmal zu besorgen. die Videos, die dann die Leute sehen möchten und natürlich irgendwie bei YouTube sehen, die Rechte dafür zu bekommen. Das ist alles gar nicht so leicht. Ich denke mal, da sprechen wir bestimmt auch später mal drüber, weil das ist halt schon ja sehr wichtig. Und deswegen ist dieses Musikvideo eigentlich nur so ein Beiwerk gewesen und wir haben uns dann halt irgendwie schon darum bemüht, vor allen Dingen auch, weil es anders nicht ging, halt die Indie-Künstler sozusagen zu unterstützen, so gut es geht. Und ja, da muss man dann aber auch erstmal an das Video kommen, in der Qualität, in der wir es wollen.
Mhm. Vor 10 Jahren schien der Graben noch so ein bisschen anders zu verlaufen. Nochmal hier Stichwort Viva MTV, 1999 ein Reader. Da ging es um die Themen Kunst gegen Kommerz im Prinzip. Bei den Oberhausener Filmtagen ist vor 2 Wochen ein Avantgarde-Video von Michel Klöfkorn aus Offenbach prämiert worden. Christoph Jacke, dass es diesen Musikvideopreis Movie überhaupt noch gibt, das ist doch schon mal was, oder? Das ist in gewisser Weise ein Anachronismus.
Also erstmal muss ich sagen, zur Old-Old-School des Fernsehens, dass das immer so lean back und passiv ist, ist natürlich Quatsch. Das kann man so pauschal gar nicht sagen, muss ich Tobias korrigieren. Genauso kann ich auch vom Rechner einschlafen. Also gestern im Zug habe ich auch Leute vom Laptop wegnicken gesehen. Also das ist so ein bisschen die schöne neue Welt. Ja, wir sind alle aktiv im Netz unterwegs. Das sind gute Ideen sicherlich. Mich würde dann nochmal interessieren, wie das ethisch zu sehen ist, dass die Leute jetzt also auch noch den Content liefern und dafür kein Geld kriegen, finde ich schon eine ganz merkwürdige Aushöhlung von Produktions- und Rezeptionsverfahren. Aber zu deiner Frage, ich glaube, dass ich einfach, und deswegen tut man Viva MTV manchmal auch ein bisschen unrecht, die sind, wie Tobias richtig sagte, eben Jugendfernsehen geworden und haben sich von der Musikkonzentration wegbewegt. Und ich glaube, dass man deswegen auch so eine Eingangsfrage ist eigentlich, sorry, aber irgendwie falsch gestellt. Also hier die Leute zu fragen, natürlich guckt keiner MTV Viva von uns hier. Warum auch, außer wenn ich Studien mache, muss ich mir das antun. Und das ist genau Oberhausen. Ich glaube, dass sich die Visualisierung von Popmusik derart wirklich aufgegliedert haben in feinste Bereiche, dass es völlig logisch ist. Den gibt es ja auch schon länger, einen alternativen Musikvideopreis zu bekommen. Ich kenne das Reglement aus Oberhausen, obwohl ich mal dabei war, nicht so im Moment. Also ob die zum Beispiel tatsächlich klassisch produzierte Clips, ob die zur Auswahl stehen oder eben Distributionswege auch eine Rolle spielen. Aber diese Kunst-Kommerz-Frage, findet die immer noch genauso auf allen Plattformen wieder neu statt. Und B, und da gebe ich Tobias dann auch recht, wenn man so weit geht zu sagen, jeder Zuschauer hat sein eigenes Web-TV oder Fernsehen oder wie auch immer, dann ist da eben auch Porno dabei und super Avantgarde und super Blockbusting. Ne? Also diese Ausdifferenzierung, die ist sicherlich eine Chance, da gebe ich auch recht. Aber ich glaube, dass sich da gar nicht so viel jetzt auch inhaltlich verändert. Ne? Also wer das sucht, wie wir in Seminaren in Paderborn, der findet das durchgeknallteste Video genauso wie das sexistischste. Also es ist alles dabei, vielleicht mehr geworden sogar.
Was ihr auch erforscht, ist einfach schon seit Jahren, wie die Rezeption von Musikvideos überhaupt verläuft. Wie kann man sowas überhaupt erforschen?
Das ist natürlich hochschwierig, weil wenn du jetzt sagst, wir erforschen, dann sind wir eher Medien- und Kultur- und Musikwissenschaftler. Und wir forschen natürlich sehr stark, wenn wir die Rezeption uns anschauen, in Beobachtungen, also etwa bei Produktionsfirmen, in Redaktionen, aber auch auch jetzt hier sozusagen auf der Pop-Up bei Indie-Lieschen Müller und Indie-Otto-Normalverbraucher. Die fehlen mir übrigens hier auf dem Podium auch vollkommen. Und das geht aber so weit, dass natürlich die Musik- und Medienpsychologie bis zur Hirnforschung reicht. Ne? Also neulich ist eine Studie veröffentlicht worden, ging auch durch die SZ, bisschen unglückliches Interview, aber dass sich durch die neuen Medientechnologien nachweislich unsere Gehirn-Nervenbahnen vollkommen verändern. Stichwort andere Rezeption, die 1 Million Bildschirme von Tobias gerade. Das heißt, eine nachfolgende Generation wird ganz anders wahrnehmen. Das kennen viele auch im Publikum, glaube ich. Der kleine Bruder meiner Freundin zum Beispiel sitzt am Rechner und hat 20.000 Bildschirme auf, das Handy daneben und noch was da liegen und sagt, das kannst du auch ganz schnell lernen. Und dann denke ich, ich brauche wahrscheinlich 2-3 Wochen. Also ähnlich wie meine Eltern, die mit der Fernbedienung nicht klargekommen sind. Das sind Chancen, aber auch Gefahren, glaube ich. Also erforscht wird es von der Hirnforschung bis zu ethnografischen Verfahren. Das macht ja die Marktforschung um MTV und Viva auch ganz ausgiebig. Also die versuchen schon sehr nah an den User, Prosumenten, Konsumenten, wie auch immer, ranzukommen. Aber da das so schnell geht mit der technologischen Entwicklung und dann Ende des Vortrags, ist die Wissenschaft natürlich da echt in der Zwickmühle hinterherzukommen mit Verfahren, die das einigermaßen objektivierend analysieren können.
Es gibt ja schon jetzt bei YouTube so eine Szene von Mashup-Videomachern, denen das Copyright im Prinzip komplett egal ist. Man muss sich nur mal diese meiner Meinung nach irrsinnigen und ziemlich tollen Mashup-Videos von Kuttiman ansehen aus Israel. Ist vor ein paar Wochen auch durch die Mainstream-Feuilleton-Presse gegangen. Die Zeit hat der ganzen Geschichte sogar einen Aufmacher gewidmet. Ich weiß nicht, ob wer die kennt, vielleicht können wir nachher mal reinschauen. Wenn man das sieht, dann weiß man eigentlich, wohin der Hase läuft, würde ich sagen. Deshalb Frage an Masuda. Im Prinzip kann ja mittlerweile jeder, der eine kreative Idee hat, auch ein Musikvideo ganz schnell mal drehen und dann weltweit ins Netz stellen.
Ja, das ist richtig. Klar, das kann man machen. Also die Frage ist, es gibt ja sehr viel selbstgemachten Internet-Content. Die Frage ist halt, was ist davon qualitativ, was ist davon außerordentlich, welches ist der Clip, den wirklich viele erreichen, der durch an Freunde und Freundesfreunde geschickt wird. Zieht deine Frage darauf ab, ob ich mich bedroht fühle als Musikvideoproduzent? Ja. Nee, fühle ich mich nicht.
Nee. Vielleicht darf ich da kurz einhaken, weil das sagen nämlich die Studis von Pop und Medien in Paderborn immer übrigens. Ganz wichtiger Punkt, bei dieser Menge, die eben angesprochen wurde, dass, glaube ich, den Leuten vor den Geräten, wie auch immer sie da sitzen, schon klar ist, dass da 99% Schrott drunter ist. Das wird dann verkauft als Demokratie sozusagen.
Wobei Kuttiman hat ja aus dem Schrott wirklich was Neues gemacht.
Ja gut, das ist der nächste Schritt. Tobias wird schon ganz nervös. Aber ich wollte nur sagen, sowohl auf der journalistischen als auch auf der Produktionsseite, das beobachte ich bei vielleicht spezialisierten Studierenden, okay, aber ist ein Riesenbedarf an neuen Opinion-Leadern, ja, Meinungsführern, an neuer Qualität, also jetzt, das ist ein wissenschaftlicher Ausdruck und nicht falsch zu verstehen. Also kurzum, die hätten gerne mal wieder einen Diederichsen oder einen zuverlässigen Regisseur, der ihnen sagt, an dem sie sich reiben können, was ist gut, was ist schlecht, vielleicht auch ex negativo, also wenn Diederichsen eine Platte zerreißt, kaufe ich sie mir erst recht und so weiter. Da ist, glaube ich, sozusagen für qualitativ hochwertige Produktion, journalistisch, aber auch bei den Clips und so weiter, beim Fernsehen, unglaublicher Bedarf da, weg von dem, jeder stellt sich selbst ins Netz. Ich glaube, wir kommen langsam in eine Phase, wo Leute sich so entwickeln, dass sie nicht mehr so ein großes Interesse daran haben, all ihre Nachbarn morgens beim Duschen im Netz anzugucken.
Die Specs hat ja ihren Abonnenten mal eine Zeit lang eine DVD beigelegt. Ich glaube, das war sogar noch zu einer Zeit, in der Uwe Fiehmann Chefredakteur der Specs war. Du hast also wahrscheinlich damit auch auf der Konzeptionsebene angefangen mit dieser DVD. Das war eine DVD, die wahrscheinlich mit Clips, die im Musikfernsehen nie gelaufen wären.
Ja, also vor allen Dingen, weil halt, also auch da wieder galt, man kommt nur an den Clip, der eh nicht im Fernsehen läuft oder nur ganz selten und vielleicht mal bei Viva 2 in der Spartensendung, weil man zum Beispiel von den Majors einfach kein Video bekommen hätte oder auch von den großen Indies, die es einfach nicht machen. Also
In dem Fall habt ihr aber, wie bei der normalen Specs-CD, auch die Videos als Promo-Tool frei bekommen von den Labels.
Genau, so und das ist halt, es war aber auch in so einer Zeit, wo, wo halt Viva 2 gerade eingestellt wurde und ist irgendwie, auf einmal waren sie halt weg, die vielen netten Clips und das war noch bevor YouTube da war und zu eben vielleicht noch, also dass es jetzt auf einmal so viele Clips gibt, das ist ja irgendwie nicht ein Phänomen, was entstanden ist, weil es YouTube gibt, sondern weil es halt irgendwie auch, wie auch bei Musik, einfacher ist, das herzustellen. Mhm. Also wenn man ein MacBook zu Hause hat, dann kann man ohne irgendeine andere Software oder so einen Videoclip machen.
Das haben wir ja gesagt. Also
ich kann das auch.
So. Mashups, ja.
Genau, und also nicht nur als Mashup, also als, ich meine jetzt wirklich für, ach, mein Freund spielt in der Band und ich mache denen jetzt mal ein Musikvideo und mit einer guten Idee, also das muss nicht sofort was mit Geld zu tun haben. Natürlich gibt es aber auch Ideen, die halt rein auf das klassisch Filmerische irgendwie so setzen und dann wird es halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Dann sollte man sich auch ein bisschen auskennen und vielleicht auch ein Auge haben und so und nicht nur eine nette Idee.
Reden wir mal über Budgets, Masuda. Wie, welchem Betrag bis zu welchem Betrag kann das gehen, was ihr bisher so produziert habt? Du kannst ja mal ein paar Beispiele einfach nennen. Ich habe ja vorhin gesagt, Fettes Brot, aber auch Tokyo Hotel, ganz aktuell, habe ich mir letzte Woche angesehen. Tiger Shoes, können wir uns auch ansehen vielleicht nachher.
Also Tiger Shoes ist ein klassisches Beispiel dafür, dass es ein kleines Budget gibt und wenn es ein kleines Budget gibt, der Wagemut größer ist, der Wagemut zur größeren Kreativität, ab von einem reinen Promotion-Tool, wo ein Künstler die Hauptfigur darstellt. Die Budgets, die wir bedienen, sind von 2.000 Euro bis zu 70.000 Euro zurzeit. Die Budgets zurzeit stagnieren auf einem sehr angenehmen Level gerade. Aber die sind teilweise sehr niedrig, aber eben auch sehr hoch.
Du hast eine Zeit lang für sozusagen die Mutter aller Produktionsfirmen gearbeitet, nämlich Doro aus Wien, Hannes Rossacher und Dolezal?
Rudi Dolezal, ja.
Okay, also die beiden Österreicher, die wahrscheinlich einigen Leuten noch ein Begriff sind, weil sie durchaus auch Dokumentationen hergestellt haben für Arte, für diverse andere Sender. Gibt es die eigentlich noch, Doro?
Nee, die Doro ist pleite seit 2000.
Warum?
Das hat sehr viel damit zu tun, dass nach 98 die Budgets kontinuierlich nach unten gegangen sind und die Doro, so wie sie angelegt war, ein sehr großer Laden war. Und die Budgets konnten die laufenden Kosten nicht mehr bedienen. So. Und außerdem hatte man sich, glaube ich, auf online noch verstärkt und man hatte noch einen Börsengang, der in die Hosen gegangen ist. Also es war eine Mehrfaktorenanalyse, die diese Firma in die Krise getrieben hat.
Okay, du hast danach dann oder bist vor kurzem für Big Fish in Berlin gearbeitet. Das ist eine Produktionsfirma, die sehr viel Werbung macht und wo, soweit ich gelernt habe oder gelesen habe, die Mischkalkulation darin besteht, dass man durch die Einnahmen für die Werbeproduktion ein bisschen Geld übrig hat, auch für ambitionierte Videoclips, Musikvideoclips.
Ja, die Idee bei Big Fish war, das ist eine reine Werbefilmproduktion, die jetzt auch Spielfilm macht. Da habe ich eine Musikvideoabteilung aufgebaut und die Idee der Firma war, dass man eigentlich einen kreativen Spielplatz hat für Kreative, möglicherweise Kreative entdeckt, die man dann an die Werbung weiterreicht und so weiter und so fort.
Wir waren ja bei den Budgets. Wie lange werden denn die Labels noch Geld bereitstellen für die Produktion von Musikvideos? Frage geht an alle hier, erstmal an Masuda.
Ich kann ja nicht in die Zukunft blicken, aber wir reden ja gerade sehr viel über Musikvideos. Tatsache ist, dass Musik bebildert werden muss. Das heißt, dieses Genre wird es, glaube ich, noch lange geben. Und so wie der Trend gerade ist, werden vielleicht, hoffe ich einfach, dass es in einem angenehmen Bereich bleibt. Also zurzeit, es ging die letzten Jahre immer nach unten, jetzt gerade hat sich das stabilisiert. Und dieses Jahr waren schon ein paar höher budgetierte Videos dabei.
Ihr habt Preise gewonnen, beziehungsweise du selbst auch, Komet letztes Jahr. Für welches Video war das?
Oh Gott. Es wurde sehr viel für Tokyo Hotel gewonnen. Also wir haben ein Echo bekommen, glaube ich, für Tokyo Hotel. Wobei man sagen muss, natürlich kann ich jetzt hier sitzen und sagen, ich habe ein Echo und einen Kometen. Es geht da nach Verkaufszahlen. Ich habe ihn trotzdem.
Und das sind dann auch Clips, die durchaus mittlerweile außerhalb von Deutschlands auch laufen, weil Tokyo Hotel ja mittlerweile auch in anderen Ländern angesagt sind.
Ja, Tokyo Hotel ist tatsächlich eine Band, die international Erfolg hat und es gab dann auch andere Preise irgendwo in Kanada und es gab einen Music Video Award, aber wie gesagt, es geht nach Verkaufszahlen.
Sollen wir an der Stelle mal einen kurzen Blick auf die Shoes werfen von Tiger und seinen...
Wenn die dich interessieren,
also
ja.
Das
ist ein kleines Budget, hohe Kreativität.
Kriegen wir das technisch hin, dass wir das hier abspielen?
Crazy Stuff.
Direkt auf dem Mac oder?
Das ist eine DVD. Sonst kann man auch gleich den Zeit. Also ich habe ein paar kreative Videos dabei. Mhm.
Wir hatten gesagt, also das ist jetzt ein Video, was sich im unteren Budgetbereich bewegt. Wie funktioniert sowas von der Idee bis zum Treatment, bis zur Produktion? Wer fängt an, wer tritt an euch heran und wie läuft das dann weiter, wenn so ein Video produziert wird?
Das findet sehr unterschiedlich statt. Also der Klassiker ist, dass die Plattenfirma an uns herantritt, einen Track schickt, einen Budgetrahmen, eventuell schon eine Idee hat oder Vorgaben hat mit, wir wollen den Künstler featuren, wir wollen eine Band dabei haben, wir hätten gerne eine Story oder eben keine Geschichte. Und okay. Entweder ist es eine Direktanfrage, also ich habe eine Firma, in der ich eine Handvoll von Regisseuren vertrete und die wünschen sich jemand Spezielles, oder aber das geht im Pitch. Im Pitch, den Begriff kennt man ja aus dem Baseball, ne? Man wirft dann den Ball ins Spiel, das heißt, verschiedene Regisseure entwickeln ein Treatment und eine Idee, also meistens dann auch verschiedene Firmen und die Plattenfirmen und die Künstler suchen sich das dann aus. Oder es gibt Direktanfragen. In dem Fall von Tiger Shoes ist es eine Direktanfrage an Alex in Vienne.
So, ich hoffe, man hört ein bisschen was. Natürlich jetzt etwas. Der Bassrums fehlt so ein bisschen, aber okay.
I don't like my hair neat. what's that sound? I like that sound. I love that sound.
It's the sound of my shoes.
What's that sound? I like that sound. I love that sound.
It's the sound of my shoes.
Zu diesem Drummer-Stand bei YouTube. The drummer is so cute. Das ist ja eigentlich immer ganz nett, dass dann direkte Kommentare abgegeben werden können bei YouTube. Kommen wir mal zur rechtlichen Situation. Der Streit zwischen GEMA und YouTube, der hat ja vor ein paar Wochen die Medien beherrscht. Wenn jetzt so ein Video in YouTube eingestellt wird, von wem auch immer, ist das okay rechtlich oder gibt es allein schon bei dieser in diesem Fall ein Problem, wenn ich mir jetzt Tiger Shoes bei YouTube ansehe?
Ich glaube, es gibt schon rechtliche Probleme. Deswegen gibt es gab, glaube ich, diesen berühmten Streit mit der EMI. Es gibt Probleme mit der GEMA. Aber es ist so, in unserem Fall, ich bin ja die Produzentin. Ich stelle den Clip da ja nicht rein. Also da streitet sich die Plattenfirma mit YouTube, nicht ich.
Okay, du hast also damit kein Problem, weil im Prinzip ist es für euch eher eine weitere Distribution, wenn so ein Video, was vielleicht gar nicht im Fernsehen laufen würde, wenigstens auf YouTube weltweit verbreitet wird und man sieht genau auch, wie viele Leute es angeklickt haben und es werden Kommentare hinterlassen, wie zum Beispiel The Drummer is so cute und so weiter. Gibt auch ein paar negative Kommentare, aber okay.
Ja, Negativkommentare gibt es ja immer, aber für mich ist das Internet oder für uns ist es eben die große Chance, dass es eben auch wieder mehr Clips produziert werden, weil die Plattformen da sind und das Interesse.
Rechtliche Situation aus der Sicht von Online-Plattformen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Wie stellen sich die Probleme für euch da für Hopnox und für Putpat?
Also ich kann das mal aus der unprofessionellen Sicht, weil das ist dein Ding so, sagen. Aber es ist ganz praktisch so, wenn wir ein Video zeigen wollen würden, dann müsste man einfach die Plattenfirma fragen. Die haben da halt noch die Rechte und die Majors sagen dann halt, okay, ihr gebt uns für ein Jahr, also jetzt in unserem Fall, weil wir keine andere Verhandlungsbasis haben, zwischen 100 und 200.000 Euro. Und dann würden wir gerne aber noch beteiligt werden an dem, was er damit verdient. Das sind dann so Aussagen, mit denen man leben muss. Und das ist dann halt so, ja, nee, schade, dass ein Klick weiter bei YouTube es halt steht. Zur einen Hälfte, weil halt die Plattenfirmen einen Deal damit haben. Darum geht es ja jetzt auch. Da fließt zu wenig zurück. Und da gibt es dann wieder ein Verständnisproblem. Und das ist so ein fehlende Offenheit oder man weiß einfach nicht, alle denken, ja, YouTube verdient doch so viel Geld damit, was natürlich praktisch totaler Quatsch ist, weil das ist einfach unmöglich, deren Kosten auch nur irgendwie wieder zu verdienen. Nun muss aber niemand heulen, weil wir wissen, wozu YouTube gehört und so ein bisschen Geld verdienen die und beherrschen die Welt. Und das ist halt so das Problem. Also man muss, also so als kleine Plattform, gar keine Chance. Putpat super Chance, gibt es aber ganz andere Vernetzungen und ganz andere Möglichkeiten. Es ist einfach nicht zu bezahlen. So. Und das gilt auch für große Indies, also jetzt nicht nur die bösen Majors, das handhaben alle so. Und irgendwann wird, glaube ich, weil ja auch mit den Plattenfirmen das so eventuell nicht mehr richtig weitergeht, wird das Geld halt, glaube ich, zu drei Vierteln dann halt von den Künstlern kommen, von den Managements, die dann da anders mit umgehen und auch umgehen müssen. Da kommen dann auch so Copyright-Geschichten dazu, weil auch das Copyright ist ja einfach mal also ein Witz, also es ist ja eigentlich, kann man heutzutage so, ist ja nicht praktikabel und nur noch die ganz großen Budgets kommen dann vielleicht von Major-Schallplattenfirmen. Und so.
Ganz kurze Nachfrage noch, warum nicht praktikabel, was würdest du dir wünschen?
Oh, das ist ein anderes Panel. Also okay. Ich wünsche mir, dass man Lawrence Lessing irgendwie zuhört, vielleicht auch mal so auf Regierungsebenen.
Da könnte Christoph gleich noch was dazu sagen, aber
so ein Typ, der hat so ein Ding erfunden. Also nee,
Lawrence Lessig, meinst du?
Mhm. Meine ich auch.
Ja, das wird ja die Creative Commons, das wird ja teilweise auch schon umgesetzt. Also zum Beispiel bei uns an der Uni laufen gewisse Seiten von Pop-Studies auch über die Creative Commons. Aber ja, was Uwe sagt, ist ganz wichtig. Also Wissenschaft ist ja schon langsam, aber Juristerei ist ja noch langsamer und das hat ja auch einen gewissen Sinn. Ne? Also nur hier in diesem Fall Urheberrechte, egal auf welcher Ebene. Film haben wir das ganzen Schlamassel, Musik war wieder mal ganz weit vorne und wir mit der Wissenschaft und Literatur zum Beispiel sind ja gerade am Arsch, auf Deutsch gesagt. Ne? Also ich als Wissenschaftler werde, ist genau wie ein Popmusiker, ich werde aufgefordert, meine Sachen unters Volk zu streuen. Gleichzeitig erlebe ich gerade hinter meinem Rücken, dass Google meine Bücher komplett als PDFs reinstellt. Also verletzt sämtliche Rechte, das macht Google aber derart brutal, dass sie sagen, egal, wir knallen die Masse da rein und dann mal gucken, was an Prozessen kommt sozusagen. Das heißt also, die Rahmung ist völlig, da gebe ich Uwe recht, völlig absurd. Das Urheberrecht in Deutschland ist derart langsam, man bewegt sich ein bisschen in Richtung lässig, also es muss freier werden und ganz wichtig, was du auch angesprochen hast gerade, und das kenne ich wiederum auch von Popmusikern natürlich, dass die am Ende des Tages, die sind alle super gerne im Netz und nutzen das alles. Aber wenn du die fragst, wie ist eigentlich mit eurer eigenen Musik, dann fangen sie auch an zu schlucken und wollen natürlich Geld dafür sehen, für ihre Produktion. Und das ist auch ein großes Problem. Da, der Rücklauf ist halt überhaupt nicht mehr vorhanden, außer bei marginal bei Konzerten etc. Vielleicht.
Können wir gleich mal ins Publikum fragen. Zunächst nochmal Tobias zu der rechtlichen Frage. Warum ist Putpat da besser aufgestellt?
Wir begegnen natürlich dem gleichen Markt wie alle anderen auch. Vielleicht mal prinzipiell zur Problematik. Urheberrechts und Urheberrechtsverletzung in dem Zusammenhang, mal zum Spaß, wenn euch YouTube und Urheberrecht interessiert, dann geht mal auf die Webseite www.urheberrechtsverletzung.tv oder englisch copyrightinfringement.tv. Guckt euch das mal an. Aber prinzipiell gibt es bei dem Thema durchaus Leute, die deshalb abends lachend ins Bett fallen, und es gibt aber auch Leute, die abends weinend ins Bett fallen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass im Bereich Musikvideo sich dramatisch was gewandelt hat. Zu Zeiten von MTV oder auch schon in den 80ern in Deutschland und später dann zu Zeiten von Viva war das Musikvideo, und deswegen war Doro gar nicht so weit entfernt von einer Werbefilmproduktion, weil das Musikvideo ein Werbefilm war, ein Promotion-Tool für den Künstler, für den Song. Und deswegen,
aber das ist es doch jetzt immer noch.
Nee, ich sagte, also prinzipiell ja, es ist aber eine andere Komponente zugekommen. Deswegen war die Lizenzierung früher wesentlich einfacher. Also die Konditionen, zu denen ein Viva und ein MTV ausgestrahlt haben, waren natürlich deswegen so, dass alle Beteiligten lachend ins Bett gefallen sind.
Weil also noch dazu waren auch die Schallplattenfirmen daran beteiligt.
Das kommt nur auch also noch hinzu. Doro hat ja Viva auch gegründet. Da sind viele Leute glücklich mit geworden. Und das hat sich deswegen dramatisch gewandelt, weil die Industrie, die damit zusammenhängt, natürlich ganz stark mit dem Rücken zur Wand steht und anfangen muss, auch noch aus dem letzten kleinen inhaltlichen Gut, was es produziert, ein wirtschaftlich handelbares zu machen. Und das heißt einfach, dass heute das Musikvideo nicht mehr so sehr eine Werbung ist, natürlich trotzdem, aber von seinen urheberrechtlichen Rahmenbedingungen und von den Lizenzbedingungen einfach genau wie ein Song ein handelbares Gut geworden ist. Es ist etwas, wo jemand Geld dafür ausgibt, dass er sich das anhört, oder wenn derjenige sich kein Geld in die Hand nimmt, um das anzuhören, gibt es jemanden, der Werbung drumherum schaltet, damit derjenige sich das angucken kann. Das ist eben auch die Problematik jetzt zwischen YouTube und der GEMA, beziehungsweise früher war es die GVL noch. Also man muss ja Rechte von mehreren bekommen für Musikvideos. Nicht nur von dem Künstler, sondern eben auch von dem Regisseur, von dem Kameramann, von demjenigen, der die Tondatei irgendwann mal aufgenommen hat. Und das macht es im Grunde mal ziemlich komplex. Man muss bei vielen Leuten vorbeigucken und Rechte einfordern. Und das aktuelle Problem bei YouTube ist, dass sie zwar schon ihre Verträge mit den Plattenfirmen haben, die sich die Rechte dafür besorgt haben, dass die Videos überhaupt im Internet gespielt werden dürfen, aber die Problematik liegt mit der GEMA, weil eben YouTube sich als eine Plattform darstellt, wo es vielleicht gar nicht so sehr um das Musikvideo geht, sondern wo ich hingehe, wenn ich einen Audiosong hören will. Also es würde mich mal eher im Publikum interessieren. Da gibt es so die Urban Legend, dass in der größten Plattenfirma derjenige, der für dieses Geschäft zuständig ist, da habe ich gestern noch erzählt bekommen, deswegen fällt es mir ein, seinen Sohn festgestellt hat, dass er auf einer Party im Keller, statt einen DJ da zu haben oder sowas, einfach YouTube angeschmissen hat. Die Musikvideos interessiert ihn überhaupt nicht. Hauptsache, es läuft Musik.
Und es gibt auch viele Partys, die also einfach mit Standbildern, wo der Track drinsteht, und
genau,
dann einfach nur ein
genau.
Standbild oder ein Fantasievideo, was ja jemand sogar selbst dazu.
Und da greift dann schon auch ein Problem für die Künstler, weil es dann anfängt, verkaufssubstituierend zu sein.
Das heißt?
Also ich kaufe mir dann diese Platte nicht mehr. Ich komme ja überall immer ran. Das ist dieser große Wandel. Wir wollen jetzt nicht über die Musikindustrie an sich sprechen, aber weg vom Besitz hin zum Zugang, den ich nur noch brauche. Ich brauche die Platte nicht mehr, ich brauche nur einen Zugang ins Netz. Ich kriege ja eh alles überall. Und YouTube spielt da eine wesentliche Rolle dabei. Und deswegen steht natürlich die GEMA auf und sagt, ja, also wir müssten dann mal darüber reden, wie wir dann jetzt unser anderes Geschäft und dadurch kompensieren. Zu Recht eine große Diskussion, sehr, sehr schwierig.
Kommen wir nochmal zu Putpat und zu der wirklichen Benutzung. Wir haben ja vorhin festgestellt, es funktioniert oder es soll so funktionieren, wie Last.fm, das Online-Radio, was ihr wahrscheinlich kennt, das nach der Prämisse funktioniert. Wenn dir A gefällt, gefällt dir vielleicht auch B, dann gefällt dir vielleicht auch das. Also da machen wir an der Stelle nochmal weiter in deiner Slideshow.
Genau, ist eh gleich zu Ende. Ich zeige gar nicht so ein Putt-Putt, das dürft ihr euch gleich gerne angucken selber zu Hause. Aber die grundsätzliche Idee ist, und da möchte ich doch nochmal widersprechen, ein Punkt, der vorhin vielleicht so aufgetaucht ist, dass es heute einfacher wäre, wenn ich ein Video produziere, das unters Volk zu bekommen, im Gegensatz zu dem, wie es früher war. Es ist vielleicht ein bisschen günstiger geworden, wie man Musikvideos produziert. Ne, früher hat man nicht wirklich für 2000 Euro produzieren können, als man noch auf Film meinetwegen gedreht hat. Das ist heute durchaus einfacher geworden. Aber es ist nicht einfacher geworden, dass mein Video auch wirklich geschaut wird. Das hängt genau wie früher immer noch davon ab, ist der Content, den ich produziert habe, gut? Interessiert da irgendeine Sau da draußen? Das ist das, was du auch sagst. Wenn ich Schrott produziere, wird der heute genauso wenig geguckt, wie er früher geguckt wurde. Zugegebenermaßen gab es früher große Türsteher bei MTV und Viva, die entschieden haben, welches Video auf Rotation geht und welches nicht. Da spielten auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle, aber natürlich auch eine inhaltliche, kreative Auseinandersetzung mit dem Produkt. Und das ist auch heute so. Also wenn ich ein scheiß Musikvideo habe und das auf YouTube stelle, guckt sich das auch keine Sau an. Ist so. Eine andere Problematik, die sich daraus ergibt, ist, wer trennt für mich eigentlich den großen Schrott von dem, was ich sehen möchte? Und etwas, was wir mit Putt-Putt eben nicht machen wollen, um jedem sein eigenes Musikfernsehen zu bieten, also ein ganz schlechtes Beispiel eigentlich, ist jetzt zu sagen, hier, wir lizenzieren von allen Plattenfirmen wild alle Videos und stellen die da online, Musikfernsehen à la carte, such dir raus, was du gucken willst. Da stehe ich als Nutzer auf dem Eis wie die Kuh, wenn es blitzt oder so ähnlich, und weiß vor lauter Content nicht, was ich gucken soll. Der größte Segen von YouTube ist, dass es dort alles gibt. Der große Fluch von YouTube ist, dass es dort alles gibt. Jemand muss mir helfen, durch diesen Content durchzugehen. Ich gehe schon davon aus, dass ihr mit Hopnox auch dieser Leuchtturm sein wollt. Wenn wir über redaktionelle Musikmedien sprechen, ja sowieso. Derjenige, der mir einen Weg durch diesen Content eben bahnt. Wenn man mal mit englischen Marketing-Sätzen um sich werfen wollte zu dem Thema, wäre das der hier. Die Leute saufen ab im ganzen Content und eigentlich wollen sie doch nur unterhalten werden.
Also doch nur
Lean Back. Kann doch nicht so schwierig sein. So, und das, nee, nicht Lean Back, sondern auch Lean Forward. Aber dieses Problems haben wir uns angenommen, weil ich es nicht riskieren wollte, euch live hier eine Demo mit Internet, ihr wisst ja, wie das auf Messen so ist, zu zeigen. Ich euch aber trotzdem nicht leer ausgehen lassen möchte. Seid ihr heute herzlich eingeladen. Noch kommt nicht jeder rein, aber die Leute, die hier sitzen, ich würde mal schätzen, das sind 50, 60 Leute. Ihr geht heute noch auf www.putt-putt.tv register, registriert euch da und in die Nachrichtzeile, damit ich euch auch erkenne, tragt ihr ein. Das ist wichtig, sonst kommt ihr da nicht rein. Das ist der Code quasi. Also ihr schreibt dahin, der FC Bayern, in Klammern, Stern des Südens, wird auf keinen Fall Meister.
Ich wollte schon sagen, was ist, wenn Wolfsburg und so.
Nee, aber also wenn ihr heute auf Putt-Putt geht, euch registriert mit diesem Betreff, dann erkenne ich euch daran und ich sage jetzt mal die ersten 50, die das machen, die können sich das mal angucken, falls sie sich überhaupt noch für Musikfernsehen interessieren. Interessiert mich natürlich, ob euch das überhaupt interessiert. Und können sich dann mal anschauen, wie wir meinen, dieses Problem gelöst zu haben. Viel Spaß.
Dankeschön. An der Stelle gerne Fragen aus dem Publikum zu den Themen, die wir bisher schon erörtert haben. Da haben wir eine. Können wir ein Mikrofon mal bitte nach vorne geben? Oder haben wir noch eins fürs...
Wie soll Putt-Putt ins Fernsehen? Wollt ihr euch... Also, du sagst Web, Online, Mobil. Wie ins Fernsehen?
Genau.
Wie soll Putt-Putt ins Fernsehen kommen, war die Frage. Haben wir schon... gut.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe vorhin gesagt, schon auf das Fernsehgerät und das heißt nicht, dass ich mir irgendein Gerät kaufe, sondern A, fangen in diesem Jahr die Fernsehhersteller an, einen Internetanschluss in ihre Fernsehgeräte zu bringen. Das ist ein Punkt. Also es geht, das ist aber nicht der wichtigste Punkt, keine Sorge, so verrückt sind wir nicht. Die verkaufen in diesem Jahr trotzdem in Deutschland zwischen 1 und 1,5 Millionen Geräte noch, die diese Funktion haben. In diesem Jahr geht es nämlich nicht mehr darum, wer hat mehr Pixel, wer hat mehr Kontrast, sondern wer hat mehr Internet an seinem Fernseher. Und da wird es eine Taste auf der Tastatur geben, da drücke ich drauf und da komme ich natürlich an, weiß ich nicht, Yahoo, Wetter und Google und YouTube, aber eben auch an Putt-Putt, einfach auf meiner Fernbedienung. Für uns der spannende Weg heute ist aber, auf Plattformen zu gehen, die es bereits vor allem in der Zielgruppe gibt und Geräte, die ausreichend vorhanden sind, die sowohl mit dem Internet als auch mit dem Fernsehen verbunden sind. Und das sind ganz einfach Spielekonsolen, neueste Generation, also Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii, das sind Geräte, die in der Lage sind, technisch das aufs Fernsehen zu bringen und die vor allem in der Zielgruppe, an die wir als allererstes jetzt denken, natürlich ausreichend vorhanden sind. Und das ist eine ganz, ganz spannende Chance für uns, auch heute schon auf dem Fernseher zu sein.
Weitere Fragen an der Stelle? Warte noch mal kurz auf das Mikrofon.
Was sollen denn eigentlich für Videos dann laufen dort? Also, du hast das jetzt ganz gut vorgestellt, man kann sich das nachher vielleicht auch angucken, aber ich frage mich jetzt, was Spannendes sehe ich dann da?
Die Frage ist, was läuft auf deinem Musikfernsehen? Es läuft genau das, was du da willst, dass da läuft. Das ist der Punkt. Du entscheidest das selbst und wir geben dir ein Mittel an der Hand, wo du selber entscheidest, wie sehr du involviert werden möchtest in den Prozess, was da läuft und wie sehr wir dir die Aufgabe abnehmen. Die Grundidee, vielleicht um das zu erklären, hinter Putpat ist, dass um mich durch den Berg von Content zu bewegen, ich die Möglichkeit habe, zum Telefonhörer, bildlich gesprochen, zum Telefonhörer zu greifen und den MTV-Programmdirektor, den es heute gar nicht mehr gibt im Übrigen, anzurufen und ihm zu sagen, hör mal, du hast doch so viel Ahnung, stell mir doch mal ein Programm zusammen, jetzt mal richtig Rockmusik auf die 12, 2 Stunden kommen meine Freunde, dann kannst du wieder ein bisschen ruhiger werden, na, da geht vielleicht was und dann morgen früh ein bisschen ruhiger. Und derjenige, also der Programmdirektor, mit seinem Wissen um all den Content, den es da draußen gibt, und es gibt verdammt geilen Content, nicht nur aktuellen, sondern auch aus den letzten geschätzten 20, 25, 30 Jahren, bastel dir dann dein Programm. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du jederzeit sagen, nee, da hast du mich vielleicht missverstanden. Also mit richtiger Rockmusik meine ich wirklich richtige Rockmusik. Und dann drehst du das noch ein bisschen nach und dann kommst du zu deinem Inhalt.
Das ist der vielbeschworene Rückkanal, über den unter Medienleuten seit mehr als 20 Jahren gesprochen wird. Christoph, dieser Rückkanal, der hat ja jahrelang gefehlt. Beim ganz normalen Fernsehen gab es noch keinen Rückkanal, bei Fernsehen über Satellit auch noch nicht. Ist der Rückkanal wirklich jetzt die Killer-Application?
Also natürlich gab es das, aber das ist der berühmte Leserbrief gewesen, ja, oder der Anruf bei, weiß ich nicht, Wetten, dass irgendwas falsch war oder was weiß ich. Also das war natürlich sehr marginal vorhanden, das wird aber auch meiner Meinung nach sehr polarisierend eingesetzt. Ja, also das alte Fernsehen war diktatorisch und jetzt haben wir die große Demokratie, wie gesagt. Ich finde, man muss mal auch hinter diese Demokratie schauen, die höchst undemokratisch teilweise abläuft und da würde ich auch... Also mir ist gerade so die Idee aufgekommen, ob sich nicht so eine Entwicklung, die wir jetzt gerade gehört haben, selber aushöhlt gewissermaßen. Also früher ging es ja sehr stark, wir hatten das vorhin auch beim Thema Musikvideo als Promotion-Tool, ob künstlerisch oder nicht, sei erstmal egal, ging es ja über die berühmten Schulhofgespräche, die können ja auch virtuell ablaufen. Also man hatte einen gewissen Konsens, man hat über Michael Jackson Thriller eben wochenlang gesprochen, weil über 10 Minuten bei Formel 1 liefen. Wenn jetzt, ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen, wenn jetzt doch jeder sein eigenes Fernsehen hat, dann wäre das ja eigentlich ein ganz großer Triumph, die Werbeindustrie komplett loszuwerden, weil es für die völlig uninteressant wird sozusagen, denn nicht jeder hat seine eigene Seife oder sein eigenes Auto. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen erstmal aus dem hohlen Bauch geschossen, aber da würde ich gerne noch mal was zu hören, inwiefern diese, sagen wir mal, dieser Terrorismus der Rückkanalmöglichkeiten nicht vielleicht auch ein Eigentor werden könnte, wenn man das so extrem handhabt, weil ihr seid ja mit Sicherheit, das wirst du sicherlich nicht bestreiten, auch irgendwie an Gelder, an Sponsoring, an Werbung, Product Placement, was auch immer gebunden. Und ich als Werber hätte große Probleme bei euch irgendwas zu schalten, wenn ich sage, immerhin eine Person könnte sich vielleicht dann nachher dafür begeistern oder auch Hunderte, aber die gut sprechen vielleicht auf Plattformen miteinander. Also da wird es für die Werbewirkungsforschung auch sehr wackelig.
Du hast 2 Fragen gestellt. Ich antworte auf die zweite erstmal. Wie spannend ist das für die Werbeindustrie zum Beispiel, wenn der Markt so zerklastert ist, die Zielgruppen so kleiner werden, aber da wirst du mir als Professor sowieso erklären können, dass auch da die 70-30-Regel greift, 70% der Leute interessieren sich sowieso nur für 30% des Contents. Das heißt, ja, Individualisierung, ja, ich gebe jedem das Gefühl, dass es hat, es ist auch so, aber im Prinzip gibt es dann doch eine Menge Content, den sich alle Leute wieder angucken, weil es sowas, weiß ich nicht, wie Common Sense oder dann doch Werbung dafür oder was auch immer gibt. So verschieden sind wir Menschen ja gar nicht. Aber wir müssen nur das Gefühl haben, dass wir individuell ernst genommen werden, dann funktioniert das ganz toll. Nein, das ist keine Verarschung. Das liegt ja an dir selbst. Du bist ja ein selbstbestimmter Mensch. Und weil wir natürlich auf einerseits Werbegelder angewiesen sind, ist ganz klar. Ansonsten müssten wir die Leute auffordern, dafür zu zahlen. Ist auch ein Modell. Ich glaube aber, dass es noch nicht funktioniert, dass Leute dafür bezahlen, Fernsehen oder Musikfernsehen anzugucken. Kommt vielleicht noch. Aber da wir eben nicht die Altruismus GmbH und Co. KG sind, die das betreiben wird, sondern eine, die auf Werbegelder angewiesen ist, ist es, um ehrlich zu sein, von Vorteil für uns, diese Individualisierung zu machen, weil wir dann der werbetreibenden Industrie auch an die Hand geben können, was sind das überhaupt für Menschen, die ihr da erreicht, Im Werbedeutsch nennt sich das dann den Streuverlust eliminieren. Also heutzutage, wenn ich als Werber mit der Vita-Cola 14- bis 29-Jährige erreichen möchte, dann im Fernsehen, was das einzige große Massenmedium mit Bewegtbild wirklich noch ist momentan, dann muss ich ProSieben schalten. Da erwische ich aber schon 50% der Leute nicht mehr, weil 50% von euch, ProSieben überhaupt nicht mehr gucken und da kommt mein Werbespot nicht an. Das ist ein Problem. Und dann kommt noch hinzu, dass um diese 2 Millionen 14- bis 29-Jährigen zu erreichen, riskiere ich es, dass 15 Millionen haushaltsführende Mütter diesen Spot mitgucken, die überhaupt nicht wissen, was Vita-Cola ist und so viel Zucker in der Cola sowieso scheiße finden.
Aber
da geht viel Geld bei drauf. Und unsere Plattform ermöglicht natürlich, die 14- bis 29-Jährigen gezielt zu erreichen. Und das ist dann wiederum spannend für das Geschäftsmodell.
Die größte Werbeagentur der Welt, glaube ich, ist mittlerweile sowieso Google. Google ist ja mittlerweile in erster Linie oder vielleicht auch in zweiter Linie eine riesige Werbeagentur. Vielleicht haben es viele noch nicht so mitbekommen. AdSense, AdWords, diese ganzen Geschichten. Da wird sicherlich bei YouTube auch noch einiges kommen, was man bisher noch nicht gesehen hat. Die haben da garantiert noch Konzepte in der Hinterhand. Im Printbereich, bei den Zeitungen, läuft im Moment eine Diskussion, dass man wieder zurückgeht zu Paid Content, weil sich gezeigt hat im amerikanischen Bereich, insbesondere der Online-Medien, dass man einfach zu wenig Geld verdient. Ist es für euch ein Warnsignal, diese gesamte Diskussion, die im Moment abläuft? Nochmal die Frage an Uwe Fiehmann und Tobias Drosse. Ich weiß, dass Hopnox auch finanziell so ein paar Probleme schon hat.
Nee, nicht solange das Geld noch reicht. So, weil also verdient hat man da mit Werbung oder sowas noch nichts. Verdient haben wir Geld mit redaktionellen Beiträgen als Web-TV und zwar eine ganze Menge. Das ist komisch. Das ist auch ein Zufall. Was meine Frage nur ist, so als Fan von Putt-Putt quasi, egal auf welchem Kanal ich das dann sehe, wenn es dann irgendwann doch wieder auf dem Fernseher landet, dann ist das halt irgendwie maximal der Ort, wo ich es halt einfach laufen lassen möchte. Also ich will mich berieseln lassen. Gefährlich wird es halt dann, wenn ich wie früher bei MTV, was ich irgendwie auch habe laufen lassen, um auf Sachen zu kommen, auf die ich sonst nicht kommen würde, weil es mich nicht so interessiert, weil ich kein Fan bin, dann sehe ich halt mal so ein Mainstream-Video oder sowas. Also gefährlich wird es dann, wenn dann halt nicht nur alle Viertelstunde irgendwie eine Klingelton-Werbung kommt, die noch besonders nervig ist, weil es eine Klingelton-Werbung ist, sondern hinter jedem Clip. Wenn man auf einmal denkt, oh Gott, warum kriege ich jetzt nur Jägermeister-Werbung, weil ich Rock-Videos gucke? So, und auf einmal, vielleicht habe ich ja einen speziellen Geschmack und auf einmal kriege ich eine Damenbinde.
Aber genau darauf wird es hinauslaufen bei Google,
genau.
Weil die genau die Daten erheben,
genau,
die für personalisierte Werbung dann interessant sind.
Vielleicht will ich das dann doch nicht als Berieselung. Und dann ist halt die Frage, wenn ich mir die Parameter irgendwie so nutze, man kann ja dann da einstellen, ich will lauter, leiser, mehr Alternative, aber vielleicht auch ein bisschen Hip-Hop oder so, muss man schon wieder viel zu viel dafür arbeiten, als dass es Berieseln ist. So. Wäre eine Gefahr.
Masuda hat vorhin beim Vorgespräch gesagt, das Ganze ist hier zu kompliziert, diese ganze Internetgeschichte. Sie wünscht sich nach wie vor einen Sender wie Viva 2 mal war. Also Viva 2 hat aber nicht wirklich funktioniert, weil, keine Ahnung, der Werbemarkt da auch nicht ausgereicht hat.
Das stimmt natürlich, aber wir Videoproduzenten haben natürlich geweint, weil sehr viele von unseren produzierten schönen Videos, interessanten, kreativen Videos sind auf den offiziellen Kanälen nicht gelaufen. Und als wir zwei gestorben sind, hatten wir überhaupt gar keine Plattform mehr. Aber ich habe das jetzt auch gar nicht gesagt als Produzentin, sondern einfach als 36-jährige Frau, die plötzlich vom Internet sitzt und 70 Internetplattformen hat, YouTube, und dann gibt es da eine neue Plattform, dann gibt es noch eine. Ich brauche eigentlich eine. Es ist so wie bei, es ist so wie es Facebook gibt und StudiVZ gibt und MySpace gibt und ach, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt benutzen soll. Ich brauche eine, die ich gut finde, die mir eine bestimmte Qualität liefert und wo wahrscheinlich auch das passiert, was du angesprochen hast, dass ich mir nicht mehr konkret ein Video irgendwo das mir jemand geschickt hat, sondern wo ich die Möglichkeit habe, mir was anzugucken, mit dem ich gar nicht gerechnet habe und da ein wahrscheinlich sehr kreatives oder erstaunliches Video sehe, vielleicht für eine Musik, die mich an sich nicht so anspricht, wo mich aber der Bildinhalt interessiert. Oder wo ich eventuell auf Musik komme, die ich nicht konkret suche, sondern die mich sucht. Sowas brauche ich. Aber ich bin halt auch, weißt du?
Also ich bin ein 36-jähriger Berufsjugendlicher und ich hätte gerne 270 Möglichkeiten. Also und zwar würde ich davon drei täglich nutzen, so wie ich auch 5 Webseiten jeden Tag und ständig besuche, obwohl es so viele gibt, für die ich mich interessiere. Aber es gibt halt so unterschiedliche Herangehensweisen, dass es, also es ist einfach viel zu spannend. Also auch aus einem schlechten, wir haben eben kurz darüber gesprochen, aus einem furchtbar schlechten Musikvideo gibt es, wenn man das YouTube mit den vielen O's und den ganz vielen U's, das muss man mal googeln, da kommt man irgendwann hin, nimmt, dann ist das auf einmal auch nett. Also der größte Schrott wird auf einmal zu Videokunst, so ein bisschen jedenfalls. Wenn ich jetzt den Song hören wollte, nur den Song, da gibt es auch 20 andere Plattformen. Da benutzen die Leute nur deshalb YouTube, weil es halt das bekannteste ist. Weil halt auf dem Schulhof niemand über Hype Machines spricht, jetzt mal als das zweitbekannteste vielleicht irgendwie so. Also so, die nutzen es nur deshalb so, weil es halt so riesig ist. Ich hätte aber echt gerne diverse Services und freue mich auf Putpat tatsächlich auf meinem Fernseher, das ist nämlich überhaupt nicht weit hergeholt und das ist auch, wird auch einfach so sein. Ich freue mich auf diverse Online-Angebote. Ich freue mich aber auch einfach nur, einen Blog zu besuchen, wo ich weiß, dass derjenige sich für Musikvideos interessiert, die alle animiert sind und zwar im Comic-Stil der, keine Ahnung, 80er. Und dann kriege ich da halt irgendwie was gefiltert. Und dann will ich das und dann gucke ich mir es halt irgendwie an, ohne aus Gesichtspunkten irgendwie, ist das jetzt ein guter Song oder nicht, oder kommt da zufällig was zusammen. Also ich finde, das muss es irgendwie schon alles geben.
Also ich sage nur, ist, also ist gut so. FC Bayern, Stern des Südens, wird in diesem Jahr auf keinen Fall Meister, kann ich dazu nur sagen.
Ne? Letzte Chance aus dem Publikum nochmal eine Frage zu stellen hier an die Runde. Gut, dann haben wir anscheinend soweit alles geklärt. Angefangen haben wir mit diesem gelben Surkamp-Sampler aus dem Jahr 1999. Viva MTV? Fragezeichen. Wahrscheinlich gibt es den Surkamp-Verlag in 10 Jahren noch, aber es gibt dann vielleicht nur noch E-Books auf dem, was weiß ich was, Reader. Als Abschlussrunde deshalb nochmal die Frage an euch, wie sehen Musikvideos in 10 Jahren aus? Worüber werden wir dann diskutieren auf der Pop-Up 2019?
Also ich fange mal an. Ich glaube, die sehen genauso aus wie jetzt und auch wie vor 20 Jahren. Es gibt natürlich ästhetische Entwicklungen, produktionsbedingte Entwicklungen. Denken wir an die Schnittfolgen und sowas. Da wird sich sicherlich weiterhin auch was verändern. Was, glaube ich, noch ein großer, also ein interessanter Markt ist, ist in der Tat die, ja, ich will es mal aktive Interaktivität nennen. Also das gibt es ja jetzt auch schon, dass man sich selber als Zuschauer in die Clips mit einbauen kann, mit Avataren oder wie auch immer, mit Bildern. Das wäre vielleicht noch eine Entwicklung, die mich interessieren würde. Ich glaube ansonsten, dass sozusagen Viva MTV, es gibt dazu ja auch 2 Nachfolgestudien vom Kollegen Neumann-Braun, dass sozusagen diese beiden Sender irgendwann wahrscheinlich so zu so einem Mythos werden und einfach ganz woanders landen, wie wir es gerade erleben. Aber was wir hier heute ja gehört haben, ist, dass die Visualisierung von Popmusik immer nötig sein wird und sich eben einfach nur und zwar in all ihrer Spannbreite in weitere Plattformen auf eine gewisse andere Art und Weise verlagert. Und letzte Anmerkung, ich glaube, dass gerade mit dem Wegfall des Haptischen, also des Fühlbaren bei den Tonträgern, und da sind wir ja mittendrin, also auch als Journalist, der ich nebenberuflich bin, kriege ich ja kaum noch CDs. Also dadurch, dass das auch komplett wegfällt, könnte ich mir vorstellen, dass sogar die Bilder oder die Bilderung, auch wenn sie virtuell ist und nicht mehr das fühlbare Cover, ja, des Vinyls oder auch der CD, dass die Bebilderung da sogar noch in der Bedeutung gewinnen wird. Auf welcher Form auch immer. Und ich glaube auch, letzte These, Tod des Fernsehens, Tod des, das sind immer so diese apokalyptischen, es gibt immer Tod versus Möglichkeiten und genau in der Mitte liegt es natürlich, das heißt auch das Fernsehen wird nicht in 10 Jahren komplett verschwunden sein, es wird umfunktionalisiert, das haben wir hier ja auch gehört, bis zu Uwes Glücklichkeit, also Glückseligkeit der Möglichkeiten, eben diese neuen Möglichkeiten mit auf meinem Fernseher zu haben, aber ein Bildschirm am Ende des Tages wird da weiter in unseren Stuben stehen, da bin ich mir sehr sicher.
Also ich gebe dir recht, ich wage zu bezweifeln, dass es der Surkamp-Verlag bis zum Jahr 2019 einfach haben wird, weil genau in dem Moment, wo wir nur noch E-Books haben und wo ich Papier genauso einfach kopieren kann wie heute die Musik, wird es auch für die schwer. Die Diskussion hat die Musikindustrie jetzt noch nicht ganz hinter sich, aber sie ist da leider schon in das Loch reingefallen und kann eigentlich nur noch nach oben, so tief, wie die da gestehen. Das glaube ich auch fürs Musikvideo. Ich glaube, dass es mehr Musikvideos geben wird, also mehr Jobs für Regisseure, Produzenten, weil genau die Haptik durch das Visuelle vielleicht ersetzt wird, aber weil es auch ein Geschäftsmodell plötzlich mit dem Musikvideo gibt und weil es deswegen auch einen wirtschaftlichen, nicht nur einen künstlerischen Grund gibt, Musikvideos zu produzieren.
die Weichen sind ja gestellt. Ich glaube, ich kann das eigentlich nur unterstützen, es werden kreative Wege beschritten werden.
Sokamp macht auch schon DVDs übrigens jetzt.
Ja, dann gehe ich da mal vorbei. Und die Technik entwickelt sich ja auch. Wer weiß, was es in 10 Jahren gibt. In 10 Jahren gibt es wahrscheinlich, ist die 3D-Technik ausgereifter, dann sitzen wir alle mit 3D-Bildern da und können unsere Künstler fast anfassen. Solche Anfragen gibt es ja auch schon. Es wird hoffentlich kreativer, es wird hoffentlich mehr und die Technik entwickelt sich weiter. Ich denke, das bleibt spannend.
Ja, ich kann jetzt das vierte Mal dasselbe sagen, aber ich würde vielleicht hinzufügen, dass das auf jeden Fall nicht nur das Musikvideo ist, weil das Musikvideo ist dann halt doch die Idee aus den 80ern, sag ich jetzt mal, sondern es ist halt einfach das Bewegtbild, was halt irgendwie mehr wird, weil nicht nur Demi Moores Arsch irgendwie bei Twitter irgendwie rumgeistert, sondern halt irgendwie auch die Probe von letzter Woche von Jimmy Eat World per Quick irgendwie ins Internet gestreamt wird und so. Also da geht das halt irgendwie hin. Nicht einfach nur das Musikvideo und als Ersatz für das, was man anfassen kann, sondern man kann zwar die Band oder den Künstler, egal was, immer noch nicht anfassen, aber man begleitet ihn auf einmal durch sein ganzes Leben. Das ist vielleicht so ein bisschen der Ersatz für das Plattencover, an das man sich früher gekuschelt hat.
Vielen Dank. Danke an Uwe Fiehmann, an Masuda Kassem, Christoph Jacke und Tobias Drosse. Und was, glaube ich, ganz gut zum Motto passt, der Pop-Up Leipzig ist das Video Arbeit nervt. Zurück zum Beton in diesem Sinne. Danke und viel Spaß weiterhin heute und morgen. Und heute Abend vor allem bei den Konzerten.
Zu mehr was für dich. Yeah, 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 yeah.